Nee, ich bin ja gar nicht so religiös, damit nichts zu tun. Ja, ich habe nicht so Bock auf Glaube und Kirche, weil da muss man sich immer an so viele Regeln halten. Es gibt ja so klassische Vorurteile, mit denen ich zumindest immer wieder konfrontiert werde. Das passiert immer, wenn ich im Auto sitze und ich bin in so einer Mitfahrgelegenheit. Das heißt, ich fahre mit Menschen, die ich vorher nicht kannte, und dann passiert immer Folgendes. Ja, dann fragen die irgendwann, was machst du so? Dann sage ich, ja, ich bin Pastor. Und dann sagen die, wie Pastor? Und dann kommt immer so, darfst du heiraten? Ich dann so, ja, darf ich? Und dann ist so mein Gesprächspartner das erste Mal ganz erleichtert, weil er denkt, der Typ ist nicht komplett durchgeknallt. Und dann sagt er so, ja, weil das wäre schon echt krass. Aber darfst du eigentlich Bier trinken? Zweite Frage, sage ich, ja, darf ich auch. Wieder Erleichterung bei meinem Gesprächspartner, nachdem er dann gemerkt hat, der ist nicht komplett komisch, versucht mein Gesprächspartner immer dann sein Gewissen zu erleichtern. Dann sagt er immer, ja, ich gehe ja auch einmal im Jahr in die Kirche. Und mir fällt auf, es werden immer zuerst alle Oberflächlichkeiten abgefrühstückt. So, wo es irgendwie darum geht, was ich mache oder was ich tue. Und dann kommt die Warum-Frage. Dann kommt die Frage, warum du? Und dann frage ich mich, warum ich? Die wollen dann nämlich wissen, warum bist du Pastor? Die Frage hört sich aber eher so an, so, also, wie kommt man denn dann dazu, sowas zu machen? Fragen die. Naja, und dann erkläre ich immer. Und was mir aufgefallen ist, ich glaube, das ist im Leben oft so, wir arbeiten uns immer vor von den Oberflächlichkeiten hin zu der Frage, warum machen wir das eigentlich so? Warum passiert das denn so? Wir sind ja jetzt am Abend angekommen, der heißt Warum ich? Wir hatten jetzt den ersten Abend Warum Glaube, den zweiten Warum Gott, und das jetzt wie in so einer Serie. Die dritte Folge, das heißt, wenn du an den ersten beiden Abenden nicht da warst, dann musst du natürlich dir die ersten beiden Folgen auch noch reinziehen, um zu wissen, worum es geht und es dann im Nachhinein verstehen. Und ich werde heute genau diesen Weg auch gehen in der Predigt, von irgendwie oberflächlich, ich gucke, wie funktioniert denn das Leben, da sind wir doch auch oft oberflächlich, hinzu, warum denn ich, warum du, warum bist du denn hier und wie bist du überhaupt? Und ich gehe auf manche Vorurteile ein, die so da sind über Kirche, ja, so von wegen, man hält sich da ja nur an Regeln. Also Kirche steht ja da immer so unter dem Generalverdacht, man geht hin, man muss viel geben, aber man bekommt eigentlich ziemlich wenig, ja, weil man muss irgendwie sich nur an Regeln und Gesetze halten, die einem das Leben ein bisschen schwerer machen. Die Bibel sagt aber, oder der christliche Glaube, Glaube an Gott, der macht frei. Also da steckt jetzt so ein kleines Konfliktpotenzial hinter einfach, ja. Menschen sagen, oh, in der Kirche, da muss ich mich an Regeln halten, aber Glaube macht frei. Ja. Aber wie immer, ich habe mich gekümmert diese Woche und habe auch diesen Sonntag eine Lösung parat und einen Vorschlag anzubieten. Und ich sage jetzt einfach mal schon am Anfang, vielleicht ist ja Kirche und Glaube ein bisschen mehr als nur so oberflächliche Lebenshilfe, als so eine Institution, die dir ein paar Regeln an die Hand gibt und dir sagt, so und so musst du leben, weil Gott sieht dich. Vielleicht ist das, wovon du immer dachtest, dass Kirche dich irgendwie einschränken will, vielleicht deine persönliche Freiheit. Den Weg gehen wir jetzt zusammen. Und wie in diesem Theaterstück eben, dachte ich, Leben funktioniert ja oft irgendwie so, dass viel erstmal an der Oberfläche geschieht. Viel wird erstmal wahrgenommen, wir sehen jemanden und sofort bewerten wir jemanden. Verteilen Punkte oder verteilen Stern. Jetzt habe ich so dieses Anspiel gesehen von diesen Holzpuppen. Und ich habe mir gedacht, also es ist ja einfach schon auch richtig dumm, was die machen, die Holzpuppen. Ich dachte, das ist wirklich dämlich. Wie kann man denn nur so eindimensional unterwegs sein im Leben und sich so bewerten? So ein Punkt oder so ein Stern. Wie kann man denn so doof sein, dachte ich. Dann ist mir aufgefallen, wir sind oft in vielen Situationen dümmer. Wir leben in einer Zeit, in der Menschen, indem sie nach links oder nach rechts swipen, sagen, dich will ich oder dich will ich nicht. Das ist doch verrückt, oder? Also dann denkt man so mit ein bisschen Abstand, ja, die Holzpuppen sind so dumm, zum Glück bin ich nicht so. Und dann merke ich, nee. Also Tinder wirbt damit. Die App Tinder, bei der man sich kennenlernen kann, die funktioniert so, für alle, die es nicht wissen, da sieht man ein Bild von jemandem, dann kann man nach rechts swipen und dann verteilt man ein Like. Oder man nach links swipen und sagen, man verteilt kein Like. Und nur dadurch, dass man ein Bild sieht von jemandem. Und Tinder wirbt damit, dass es auf der ganzen Welt schon 30 Milliarden Matches gab in dieser App. Also für jeden von uns sind das ungefähr 4. Ja? Natürlich ist das ein bisschen ungerechter verteilt. Und da passiert doch genau dasselbe wie in diesem Anspiel. Da werden Sterne und Punkte verteilt für Menschen, die erstmal ganz oberflächlich, nur an der Oberfläche, was an sich haben, weswegen Menschen sagen, ja, na, das finde ich gut. Und dann lernt man sich vielleicht irgendwann so richtig kennen und dann entsteht vielleicht so eine Beziehung, aber viel, viel später. Das heißt, der Weg ist erstmal von ganz oberflächlich zu, irgendwann kommt so die tiefgehenderen Fragen oder vielleicht die Warum-Fragen oder die Will-ich-das-Frage. Und ich habe diese Woche einen Artikel gelesen dazu und der hat das Ganze so zusammengefasst mit der Überschrift Generation Y, zu blöd für die Liebe. Ist das so? Sind wir alle nur so oberflächlich? Was heißt das? Ich glaube, das betrifft jetzt nicht nur Tinder. Ich glaube, die Sache mit Tinder ist irgendwie so ein Spiegelbild für das, was sonst auch passiert im Leben. Und ich habe da so 3 Punkte rausgearbeitet, warum unser Leben ziemlich oberflächlich funktioniert. Und das erste habe ich jetzt einfach mal so genannt, Thema Leben. So ganz basic angefangen. Also irgendwie, wir wachsen auf, dann gehen wir irgendwann in die Schule. Ganz früh im Leben bekommen wir Noten für was. Wir werden bewertet. Da kommt dann irgendwann so ein Lehrer, der verteilt so eine Klassenarbeit, der schreibt einen Notenspiegel an die Tafel. Und dann kann man sich da irgendwo einsortieren. Dann habe ich vielleicht eine 1, eine 2, eine 3 oder eine 4 oder 5 oder 6 und muss sagen, ja, okay, so und so viele sind besser als ich, so und so viele sind schlechter als ich. Dann, ich kenne das auch, dann wird man vielleicht noch gefragt, irgendwie so in der Pause, ja, was hast du denn? Oder was haben denn die anderen? Vielleicht wollen auch deine Eltern wissen, ja, was haben denn deine Freunde geschrieben eigentlich? Und relativ früh wird man für was ganz Oberflächliches, für so eine Leistung, die ich erbracht habe in einem System, in das ich reingekommen bin, für das ich ja erstmal gar nichts kann, dass es so funktioniert. Und dafür werde ich bewertet. Und dazu kommt, wir leben jetzt noch in einem Land, und mit Land meine ich Deutschland, nicht Bayern, ja, das in vielen Arten sehr perfektionistisch ist. Wir leben in einem Land, das oft danach fragt, was kannst du denn nicht? Dann versuchen wir das noch zu verbessern und fragt vielleicht gar nicht so sehr danach, was macht dich denn aus als Mensch? Also die Frage habe ich in der Schule selten gehört. Was macht dich denn aus als Mensch, dass du so bist, wie du bist? Was ist denn an dir besonders? Es war eher so, friss oder stirb. Die Frage in der Schule war irgendwie, wie gut passt du ins System? Wie gut passt du ins System? Und da haben manche Glück, die passen gut ins System und manche, die haben nicht so Glück, die passen so semi-gut ins System oder vielleicht auch gar nicht. Jedenfalls steht da am Ende des Tages irgendwie eine Bewertung darüber, wie gut du dich irgendwie verhalten hast. Und dann kriegst du Noten und die Noten sagen dann, was du vielleicht studieren darfst, welchen Schulabschluss du hast. Und damit darfst du dann was machen. Das finde ich oberflächlich. Dann Thema 2, habe ich mir gedacht, Thema Klamotten. An Klamotten kann man auch sehen, dass so Leben im ersten Moment sehr oberflächlich funktioniert. Habt ihr schon mal rausgefunden, eure Jeans, die ihr immer kauft, ja, die spricht ja mit euch. Schon mal gemerkt? Weil du nimmst sie nämlich in die Hand im Laden und dann steht da drauf zum Beispiel slim oder tight oder irgendwie normal oder was auch immer da drauf steht. Das heißt, die sagt dir, wie du bist. Ja, die sagt dir, ob du dick bist oder dünn bist. Das ist doch verrückt, oder? Also meine Jeans spricht immer mit mir. Ja. Das heißt, sowas Einfaches, sowas Oberflächliches im ersten Moment, ja, was wir den ganzen Tag mit uns rumtragen, sagt irgendwie was über uns. Die Jeans sagt dir, ob du reinpasst oder nicht und was es dann für dich bedeutet. Vielleicht denkst du, du musst aufgepumpter sein, ja, irgendwie ein bisschen breiter, dicker oder dünner, irgendwelchen Idealen folgend. Und es führt dann doch am Ende des Tages zu Selbstzweifeln. So, irgendwie, ich bin vielleicht nicht schön genug, nicht stark genug, nicht schlau genug, nicht clever genug. Irgendwie muss ich besser werden oder anders sein oder so. Und das sind ganz oberflächliche Botschaften. Und drittens, Thema Zahnarztbonusheft. Ja? Wer besitzt ein Zahnarztbonusheft? Ich habe mir gedacht, das ist ein Sinnbild dafür, wie oberflächlich Leben funktionieren kann. Es gibt ja so Hefte, da kannst du dann zum Zahnarzt gehen, wenn du dann da warst und du hast so eine bestimmte, so, deine Zähne wurden gereinigt oder sowas, dann lässt du das da eintragen und dann zeigst du das deiner Krankenkasse und schickst ihnen das und die freuen sich und klatschen in die Hände und sagen, toll, der hat auf seine Zähne aufgepasst, der kriegt jetzt einen Bonus, der kriegt jetzt was geschenkt, der kriegt jetzt Geld oder irgendwas, weil er sich um sich gekümmert hat. Und dann habe ich gedacht, na, die Krankenkasse, die ruft ja nie bei mir an und sagt, ja, Yannick, wie geht's denn dir eigentlich so? Wir haben ja keinen Seelsorger am Telefon sitzen, der mir sagt, ja, wie fühlst du dich? Geht es dir gut in deinem Leben? So, wie da bist du, wo du gerade bist? Glücklich? Das fragen die mich nie. Die wollen nur, dass es mir gut geht, damit ich im System funktioniere. Die fänden das ganz ungünstig, wenn ich lange ausfalle und krank bin, weil das kostet die dann ganz viel Geld. Das heißt, die wollen, dass es mir gut geht, ja, aber auch nur, damit ich die kein Geld koste. Also selbst das, was mir irgendwie helfen soll, was dazu da ist, ja, funktioniert dermaßen oberflächlich. Dass ich einfach dazu da bin, dass ich als Zahnrad im System gut funktioniere. Und nachdem ich über das alles nachgedacht habe, dachte ich einfach nur, irgendwie viel von dem, was so um mich herum passiert und was Leben ausmacht, ist einfach was, ein oberflächliches Geschehen. Und ganz viel später immer kommt dann die Frage, warum das Ganze eigentlich? Warum so durchs Leben hasseln und irgendwann dann vielleicht einen Job haben und Geld verdienen und eine Familie haben? Warum das Ganze? Warum ich? Warum du in dieser Welt? Warum leben wir in dieser Welt und was macht uns aus? Jetzt ist meine These, dass so die Kirche und der christliche Glaube und das, was in der Bibel steht, dass das ein bisschen mehr ist als eine Oberfläche. Dass da was vom Menschen steht, dass der Mensch doch wenigstens ein kleines bisschen mehr ist als das, was Jeans über uns sagen oder unser Zahnarzt-Bonusheft oder Tinder. Ich glaube, manchmal im Leben, da spüren wir doch, dass das Leben ein bisschen mehr ist. Und das habe ich daran gemerkt, das habe ich eben erklärt, wie Tinder funktioniert. Da sieht man so Bilder und dann bewertet man mit einem Like oder Nicht-Like, ja, ob ich jemanden gut finde oder nicht. Dann habe ich ein Video gesehen und das Video hat mir sehr gut gefallen. Das hat so funktioniert, dass da ein paar Menschen, ganz viele Menschen eingeladen haben auf so eine Wiese und haben die gesagt, wir machen das ganze Spiel, was da bei Tinder funktioniert, jetzt in echt. Ja, Yannick, ich bitte dich mal auf die Bühne. Und zwar funktioniert das so. Bei Tinder auf der App, wenn man dann nach rechts swipet, dann heißt das immer, das war ein Like. Und dann sollten sich Menschen voreinander stellen und sollten ihre Hand hier hinnehmen. Ich zähle jetzt bis 3. 1, 2, 3. Und dann sollten die eine Richtung swipen, nach rechts und nach links. Jetzt haben wir ein Like, ja? Und wir freuen uns, ja? Upsi. Danke, du kannst wieder gehen. Und wir haben uns gefreut. Und wisst ihr, was mir das gezeigt hat? Da waren Menschen, also wir haben uns jetzt natürlich gematcht, ja, weil wir uns mögen. Aber da gab es auch Menschen, da hat dann einer irgendwie nach rechts und der andere nach links geswiped. Und das heißt ja dann auf gut Deutsch, du musstest jemandem in die Augen gucken und dem zeigen, nee, ich will dich jetzt nicht. Und da hat man nochmal gemerkt, ach, vielleicht ist der Mensch ein kleines bisschen mehr als nur Oberfläche. Vielleicht gibt's da irgendwas hier drin in uns, ja, was viel wichtiger ist als, wie sehe ich aus, was sehe ich, wie sieht jemand anders aus. Da waren Menschen, die haben sich dann gefreut und da waren Menschen, die waren enttäuscht. Das war irgendwie demütigend für die, so vor jemandem zu stehen und man hat selber gesagt, Ich finde dich jetzt gut, während die andere Person gesagt hat, so in einem Moment, nee, ich finde dich nicht gut. Das ist irgendwie auch erniedrigend und demütigend, das in diesem Moment zu merken, wie ich gerade was von mir preisgebe und sage, ich mag dich und selber höre oder sehe, nee, ich will dich nicht. Und da ist mir aufgefallen, wahrscheinlich sind wir ein bisschen mehr als nur Oberfläche. Wahrscheinlich steckt in uns mehr. Und das sagt auch die Bibel. Ich lese dazu einen Bibeltext vor und ich gehe dazu an den Anfang aller Erzählungen der Bibel, nämlich der Geschichte oder dem Bericht darüber, dass Gott den Menschen gemacht hat. Ich lese aus dem ersten Kapitel der Bibel, Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und jetzt der wichtige Vers. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Es ist ganz einfach heute Abend. Und Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Was ich damit sagen will, ist, Gott hat den Menschen als zwei geschaffen. Nicht als einer. Gott schafft den Menschen als Beziehungswesen. Der Mensch lebt in Beziehung, der Mensch braucht Beziehung, der Mensch kann nicht ohne Beziehung. Hier steht nicht, Gott schafft die Tiere und Gott schafft den Mensch als Arbeitstier, ja? Oder Gott schafft den Mensch zu irgendeinem Zweck, sondern Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, als Mann und Frau schuf er ihn. Und deswegen glaube ich, der Mensch, der ist nicht bloß Oberfläche. Der Mensch, der braucht Beziehung, der braucht das, was es in einem auslöst, wenn wir in Kontakt treten, ja, und wenn wir uns mögen. Das macht den Menschen aus. Und das ist was ganz anderes, als in einem gesellschaftlichen Kontext, in Schule oder so, als ein Zweck da zu sein oder als so eine Oberfläche da zu sein, die jetzt irgendwas Bestimmtes leisten müsste. Die jetzt einfach nur irgendwas Bestimmtes machen müsste und zum großen Ganzen beitragen muss, damit es halt funktioniert. Vielleicht ist der Mensch ein zutiefst soziales Wesen und genau da kommt seine Bestimmung zum Vorschein. Ich habe das versucht, in einem Satz ganz anschaulich zusammenzufassen, was das bedeutet. Und zwar habe ich mir gedacht, dieser Text sagt ganz einfach, vielleicht kommt das, was der Mensch ist, weniger an deinem Arbeitsplatz zum Vorschein, aber mehr im Biergarten. Ja, an Orten, an die du einfach gehst, um der Beziehung willen, einfach um da zu sein, einfach um mit Menschen in Kontakt zu sein und nicht da, wo du einen Zweck außer dir erfüllst, so damit du Geld verdienst oder damit du eine gute Note schreibst, sondern da, wo du einfach in Beziehung bist mit anderen und da, wo du erlebst, was andere Menschen fühlen und selber was fühlst. Vielleicht kommt da zum Vorschein, was den Menschen ausmacht. Und ich mache was ganz Einfaches auf. Wenn der Mensch geschaffen ist als Beziehungswesen, dann ist hier, bin hier ich. Du. Ja. Wenn der Mensch ein Beziehungswesen ist, dann spielt sich alles, was passiert, hier drin ab. Das hier, das ist das ganze Leben. Ich und du, das ist das ganze Leben. Ich mache das daran deutlich, wenn du zum Beispiel was besitzt oder sowas, du hast irgendwie ein cooles Auto oder sowas oder du, irgendwas, was du toll findest, dann gibt dir das deinen Wert ja nicht daher, dass diese Sache so toll ist, sondern dass diese Sache vor anderen toll ist. Das, was dir den Wert gibt, ist, wie andere diese Sache bewerten. Die sagen, oh, du hast aber ein tolles Auto und dann sagst du, ja, ich habe ein tolles Auto, ich fühle mich gut. Alles, was du erlebst, spielt sich dazwischen ab. Warum? Weil der Mensch ein Beziehungswesen ist. Das heißt, der Mensch braucht den anderen, braucht das Gegenüber. Der kann nicht alleine. Der Mensch braucht ein Gegenüber, um Bestätigung zu bekommen zum Beispiel, um Liebe zu bekommen, um Annahme zu erleben. Das Problem ist aber, manchmal stoßen dann Menschen aufeinander, die beide Bestätigung wollen. Ja? Die treffen sich so ich und du und dann sagen die, ja, irgendwie, ich will mich gut fühlen und ich will geliebt werden, ich will angenommen sein. Und der andere sagt das auch. Und dann kommt man ja in einen kleinen Interessenkonflikt. Wer sagt denn jetzt dem anderen zuerst, ich liebe dich oder ich finde dich gut oder ich mag dich, ich finde dich cool, so wie du bist. Wer sagt das denn zuerst? Und dann machen Menschen Folgendes, damit sie sicher sind, damit sie das auf jeden Fall zuerst hören. Die geben auf einmal ganz viel Geld dafür aus, dass sie zum Beispiel gut aussehen. Die gehen ins Fitnessstudio, pumpen sich richtig auf, ja, um gut auszusehen, um gut bei anderen anzukommen. Damit man schon mal oberflächlich irgendwie gut dasteht, damit dann andere sagen, boah, ich finde dich gut. Ja? Und dann fühle ich mich gut. Dann denke ich, jawohl, ich komme bei ganz vielen Leuten gut an. Und jetzt habe ich gesprochen über diese Sache mit Tinder. Da treffen sich dann zwei Menschen und da habe ich einen Jodel gelesen und er hat einfach das wunderbar zusammengefasst. Wie nämlich dieses, ich brauche Anerkennung, du brauchst Anerkennung, geworden ist zu einfach einem Egoismus zu zweit. Und zwar sagte dann eine Freundin zu einer anderen Freundin, also eine Frau zu einer anderen Frau, sagte dann, wie war denn das Date? Und dann hat die andere Frau gesagt, die größte Make-up-Verschwendung meines Lebens. Ja, und dann habe ich gedacht, das fasst es so gut in einem Satz zusammen, ja, wie Menschen anfangen können, diese Beziehung zu leben, ja, in Kontakt zu gehen mit anderen Menschen, nur um selbst geliebt zu werden, nur um Selbstbestätigung zu bekommen. Nur damit ich angenommen bin. Aber der Gedanke, für den anderen da zu sein, vielleicht auf den anderen zuzugehen, der kam nicht vor. Der fand nicht statt. Und jetzt ist es so, dass wenn wir das brauchen, wenn wir uns gegenseitig brauchen, ja, wenn alles im Leben davon abhängt, wie andere dich bewerten, dann glaube ich, dass das ist, was die wirkliche Gefangenschaft ist, ja, was wirklich unfrei macht, wo Menschen erleben, ich kann ja nur durch das Leben, wie andere mich sehen. Ja, von klein auf höre ich vielleicht Dinge, das hast du gut gemacht oder das hast du nicht gut gemacht. Und das prägt sich vielleicht im Ich ein, das prägt sich in mir ein und das geht den Rest meines Lebens mit mir, wie andere mich bewertet haben. Und jetzt sagen Menschen, ja, die Kirche, da gibt es so viele Regeln und Gesetze. Und ich würde sagen, wenn das das ganze Leben ist, darin gibt es ganz viele ungeschriebene Regeln, ganz viele ungeschriebene Gesetze, wo Menschen merken, ich bin ja davon abhängig, wie andere über mich denken. Und ich gebe mein ganzes Leben dafür, dass andere gut über mich denken, dass ich angenommen bin, dass ich geliebt bin. Ich gebe so viel dafür, dass einfach meine Oberfläche gut aussieht, dass Menschen zu mir ankommen und sagen, ja, ich finde dich gut. Ich gebe dir einen Stern. Und ich glaube, Menschen, die suchen was, die suchen irgendwas außer sich, die suchen irgendwas, was ihnen Halt und Orientierung gibt. Irgendwas, was ihnen sagt, ja, du bist geliebt, ja, du findest Halt, ja, hier bist du einfach angenommen. Und Menschen tun so viel dafür, um beim Du anzukommen, weil er dieses Bedürfnis ist nach Annahme und nach Liebe. Und Menschen merken aber, glaube ich, im Laufe ihres Lebens, warum das Ganze, warum bin ich eigentlich hier, dieses System, das alles, das ist so dermaßen unbeständig. Vielleicht bist du irgendwie für ein paar Jahre, hast du eine schöne Oberfläche und denkst, ah, ich kriege dafür viel Anerkennung, Menschen mögen mich deswegen und das vergeht. Vielleicht leistest du am einen Tag was Gutes in der Uni oder in der Schule, auf der Arbeit und am nächsten Tag setzt du wieder was in den Sand und die Anerkennung vom Vortag, die ist irgendwie weg. Ja, dass du, das dich gestern noch gelobt hat und gesagt hat, ja, gut gemacht, ist heute schon wieder der, der sagt, vielleicht du Versager, das muss besser sein. Und vielleicht hast du schon mal gemerkt, dass wenn alles nur an meiner Bewertung abhängt, wie andere über mich denken und wie ich dann über mich selber denke, dass ich anfange zu glauben, stimmt, ich muss besser werden, stimmt, ich bin nicht genug. Dass da was fehlt, dass da keine herzliche und wohltuende und vertrauensvolle Beziehung ist, die mir diese Annahme gibt, die ich brauchen könnte. Und das führt uns zurück an den letzten Abend. Ich habe gesagt, Menschen suchen nach einem Fixpunkt. Menschen brauchen irgendwas, woran sie ihr Leben ausrichten. Menschen brauchen was, was sie frei macht von dem Versagen, von vielleicht Ängsten, von dem, was andere Menschen über sie sagen. Menschen brauchen irgendwas, woran sie sich klammern können. Irgendetwas, was wahrscheinlich hier drin nicht zu finden ist. Menschen brauchen irgendetwas außer sich. Menschen brauchen diesen Fixpunkt. Jetzt sagt dieser Bibeltext so ganz einfach und schlicht, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Dass Gott der war, der das Du und das Ich ins Leben gerufen hat. Der diese beiden Menschen, die dazu bestimmt sind, in Beziehung miteinander zu leben, geschaffen hat. Und vielleicht ist es ja deswegen dann so, dass das letzte Wort, das über dich gesprochen wird, nicht das ist, was das Du über dich sagt oder dein Versagen oder deine Angst, deine Verletzung, sondern dass der das letzte Wort über dich spricht, auch der ist, der dich geschaffen hat. Vielleicht kommt da von irgendwoher eine Bewertung von außen zu dir, die viel, viel, viel beständiger ist als die Bewertung, die andere Menschen dir geben oder die du dir selbst gibst. Vielleicht ist da dieser Gott, der es schaffen könnte, dieses Verhältnis zu ordnen. Dass da Menschen sind, deren Beziehungen nicht geprägt sein müssen von Egoismus, von ich will geliebt werden, ich brauche andere Menschen, ich gehe auf ein Date, damit ich glücklich werde. Vielleicht könnten das dann Beziehungen sein, die nicht perfekt sind, aber in denen von Vergebung gesprochen wird und von Annahme und von Freundschaft und von Treue und von Verlässlichkeit und von Vertrauen. Und vielleicht wird nicht dieser Berg an Verletzungen und Misstrauen immer weiter angehäuft dadurch, dass Menschen sagen, ja, mit dem einen Du hat es nicht geklappt, jetzt muss ich zum nächsten Du gehen und mir da meine gute Bewertung herholen. Und dann klappt es bei dem Du nicht und dann hole ich mir die beim nächsten Du. Und dann klappt es bei dem Du nicht und jetzt hole ich mir die wieder beim anderen Du. Vielleicht wird das eine enttäuschende Geschichte werden. Oder vielleicht ist die Geschichte mit Gott dafür gar nicht enttäuschend. Vielleicht ist das die Geschichte, die dich retten wird. Die dich retten wird aus deinem Selbstzweifel. Und wenn du geschaffen bist für Beziehungen, dann ist das Gute daran, Beziehungen sind Dinge, die sind erstmal völlig wertfrei. Wenn es um Leistung geht, dann wirst du auf dieser ganzen Welt immer jemanden finden, der kann irgendwas noch ein bisschen besser als du. Jeder hat nichts, was er am besten kann auf der Welt. Für alle Dinge, die du gut kannst, wirst du wen anders finden, der es noch ein bisschen besser kann. Und vielleicht liegt dein Wert und deine Bestimmung deshalb darin, dass du ein Beziehungswesen bist. Vielleicht kommt deine Bestimmung darin zur Geltung. Und das Schöne daran ist, das kann man erstmal nicht bewerten. Eine Beziehung ist erstmal eine Beziehung. Und dabei geht es vor allen Dingen um die eine Beziehung. Das hat auch Punchinello erlebt. Punchinello, der nur Punkte bekommen hat. Der war in ganz vielen Beziehungen zu seinen Mitmenschen. Der hat erlebt, ich krieg nur Punkte. Bei allem, was ich mache, scheitere ich. Wenn ich davon abhängig bin, was andere über mich sagen, dann bin ich ein schlechter Mensch, bin ich kein guter Mensch. Dann war das Leben im Großen und Ganzen einfach eine große Enttäuschung. Aber Punchinello hatte einen Macher. Die Holzfigur Punchinello hatte einen Schnitzer, der heißt Eli. Der hat den gemacht. Der hat sich Punchinello ausgedacht. Und dieser Eli, dieser Holzschnitzer, der sagt über Punchinello, du bist einzigartig, du bist einmalig, dich gibt es nur einmal. Und deine Bestimmung ist, in Beziehung zu anderen Menschen zu leben, mit anderen Menschen in Kontakt zu sein. Und weil du einmalig bist, hast du eine ganz einmalige Sicht auf die Welt. Und die kann jeder von den anderen Holzfiguren nur dann erleben und spüren, wenn er mit dir redet, wenn er mit dir in Kontakt ist. Die Sicht auf die Welt, Punchinello, die du anderen Menschen geben kannst, die kann sonst keiner geben. Ich hab mir dich ausgedacht. Ich habe dich gemacht. Du bist einmalig und einzigartig. Diese Sicht auf die Welt und auf mich selber, die kriege ich nur, wenn da draußen Gott ist. Wenn da Jesus ist, der sagt, du bist reingewaschen. Die Punkte, die Versagen, die Fehler, deine Ängste, das spielt keine Rolle mehr in deinem Leben. Das kann dir nur Jesus geben, das kann dir nur dieser Fixpunkt, dieser Halt geben außerhalb von dir. Das kann dir kein Du geben auf dieser Welt, kein anderer Mensch. Das können nur der Holzschnitzer Eli und das kann nur Jesus. Und das erleben wir in Beziehung zwischen dem Macher, zwischen dem Schöpfer und zwischen Punchinello, ja, zwischen dir. In dieser Beziehung erlebst du, dass du geliebt und dass du angenommen bist. Du kannst zu diesem Gott beten, du kannst mit dem reden, du kannst ihm das einfach mal sagen. Und ich mache dir das Angebot, probier es einfach aus. Red mal mit dem, bet einfach mal. Wenn du wissen willst, wie das geht, frag nach. Also probier es aus. Such mal diesen Halt, diesen Fixpunkt, der dich frei macht von all diesen Bewertungen, von diesem Oberflächlichen. Bei dem Holzschnitzer Eli, bei Jesus, das ist unser Jesus, findest du Annahme, Liebe und Geborgenheit. Amen.